Herzlichen Dank für den musikalischen Einstieg. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zum dritten Abend der Reihe unserer Impulsabende Gegenwind. Wir sind angekommen bei Windstärke Nummer 9. Ich habe im Internet mal nachgeguckt. Das entspricht einer Geschwindigkeit zwischen 75 und 88 km/h. Auf dem Festland leichte Schäden an Gebäuden. Auf offener See stand da auch einiges, aber das habe ich nicht verstanden. Ganz kurz möchte ich den Ablauf des heutigen Abends erzählen, damit ihr wisst, was euch erwartet. Es wird so sein wie die letzten beiden Abende auch. Das Kernstück wird das Referat sein zu dem Thema die Macht der Gebirde. Meine Frau ist Hebamme. Die Macht der Begierde, so rum. Was Volker halten wird, Volker Haftmann. Und anschließend ist die Möglichkeit zu Gesprächen an den Tischen. Auf den Tischen selbst habt ihr Karten und Kugelschreiber liegen. Dort könnt ihr Notizen machen, die euch wichtig, wenn ihr euch was gedanklich festhalten wollt während des Vortrages. Oder auch, wenn ihr Fragen habt, von denen ihr möchtet, dass Volker versucht, sie zu beantworten, dann könnt ihr das notieren. Und nach der Veranstaltung ist dann auch dort Zeit. Wir sammeln die Fragen ein und Volker versucht, dort nochmal eine Antwort zu geben. Wir haben Leute unter uns, die ein Namensschild tragen. Das sind Leute, die sich bereit erklärt haben für gemeinsames Gespräch oder Gebet. Könnt ihr mal kurz aufstehen, damit man sieht, wo ihr euch sehr zentral und ja, Dankeschön. Diese Leute dürft ihr gerne ansprechen, wenn ihr ein persönliches Gespräch, Seelsorge, Gebet oder auch Fragen habt. Der Ausdruck Wein, Weib und Gesang ist bekannt und ich denke, man hat vielleicht Erinnerung an entweder das Mittelalter, das war eine Assoziation, die meiner Frau gekommen ist. Ich denke da mehr so an Heimatfilme, Blauer Bock, also gute volkstümliche Tradition, Wein, Weib und Gesang. Wenn man das Ganze versucht ins Englische zu übersetzen, klingt das ziemlich derb. Dann sind wir bei Sex, Drugs and Rock'n'Roll, aber sind im Grunde genommen genau die gleichen Begriffe, um die es auch gehen soll. Das ist der Untertitel des Themas, was wir uns heute auf die Zettel geschrieben haben und zu dem Volker referieren wird. Aber zu diesem Begriff Sex, Drugs and Rock'n'Roll möchte ich gar nicht viel erzählen, weil so wie ich Volker kennengelernt habe, es gibt ein gleichnamiges Lied und ich glaube, Volker wird darauf auch in seinem Referat noch Bezug nehmen. Aber zu dem Thema die Macht der Begierde habe ich mir einige Gedanken gemacht und Volker, ich bitte dich mal nach vorne. Ich habe da ein paar Fragen mir mal versucht auszudenken. Hallo nochmal für die, die ich nicht kenne, Volker Haftmann. Ich habe zunächst versucht, den Begriff die Macht der Begierde für mich so ein bisschen in mein Deutsch zu übersetzen und habe Begierde übersetzt mit etwas haben wollen, etwas erleben zu wollen jetzt. Das ist der Begriff der Begierde. Und bei Macht ist es mir sehr viel einfacher gefallen, Macht festzumachen, wenn ich eine Person vor Augen habe, die Macht hat. Ich habe mal eine Definition gehört, wo gesagt worden ist, Macht ist jemand, der die Möglichkeit hat, seine Interessen notfalls mit Sanktionen durchzusetzen. Der hat Macht. Und Macht, personenlos, fällt mir eigentlich so am ehesten Richtung Star Wars ein. Möge die Macht mit dir sein oder sowas. Erlebst du diese Macht in deinem Leben, die Macht der Begierde bei dir selbst und auch du hast drei Kinder, erlebst du diese Macht der Begierde vielleicht auch bei deinen Kindern und wie reagierst du da? Hat deine eigene Geschichte, deine eigenen Erfahrungen Einfluss darauf?
Kannst du dazu was sagen? Ja, bei mir selbst auf alle Fälle auch. Und bei unseren Kindern, was zum Beispiel, wenn es um Drogen geht, da merke ich, da sind wir im Gespräch, ob das was bringt, weiß ich nicht. Aber vielleicht, ich bin ganz froh, dass Sie eine recht gestärkte Persönlichkeit so sind, dass Sie jetzt sagen, manches käme für Sie überhaupt nicht in Frage. Schauen wir mal, wie das so ist. Ich wünsche mir, wenn es eben geht, die Möglichkeit überhaupt dann so Offenheit und mit Ihnen sprechen zu können. Und vielleicht Ihnen auch sagen zu können, was ein Spiel mit dem Feuer ist und wo das hinführt. Mit meinem Ältesten habe ich auch über manche Dinge ganz offen da schon reden können.
Ich selbst bin überzeugt, dass hinter jeder Begierde ein legitimes, gutes, notwendiges oder sogar sinnvolles Bedürfnis steht. Als Beispiel bei Alkohol könnte das Bedürfnis dahinter stehen, ganz profan Durst, ja, da könnte man natürlich was anderes nehmen, Entspannung, Zugehörigkeit zu einer Gruppe, Selbstbestimmung fallen mir ein, alles Bedürfnisse, von denen wir sagen, das ist soweit okay. Glaubst du, dass das ein Schlüssel ist, der Begriff der Bedürfnisse, den zu erkennen und zu hinterfragen, welches Bedürfnis steht hinter der Begierde?
Das glaube ich absolut. Das denke ich auch. Wäre auch mein Ansatz, um das zu zeigen, dass da ein Schlüssel liegt. Alles, was wir tun, fast alles, würde ich, ja klar, es hat irgendein Motiv. Es macht irgendeinen Sinn für uns, warum wir das gerade tun. Und das rauszukriegen und es dann eventuell alternativ zu füllen, das wäre so der Ansatz dabei.
Das genau wäre auch meine nächste Frage gewesen, zu gucken, welche Handlungsstrategien habe ich denn überhaupt in meinem Portfolio bereit, um ein Bedürfnis zu stillen? Und sind in deiner Geschichte Handlungsstrategien dazugekommen, die du vorher nicht hattest? Heißt, wenn du jetzt die gleiche Situation erleben würdest, hättest du die Ressource, anders reagieren zu können?
Ja, es gibt natürlich auch für jemanden, also wenn wir jetzt, kommt immer genau darauf an, wovon wir reden, wenn wir von einem Suchtbereich reden und stofflichen Süchten, da gibt es, was etwa den Alkohol anbelangt, Verhaltensdinge. Und das heißt, für unser eins schlicht, immer das erste Glas stehen lassen. Und wenn ich das jeden 24 Stunden mache, dann funktioniert das. Es gibt auch andere Verhaltensdinge, die ich lernen kann, um mit etwas umzugehen. Bereich Smartphone, WhatsApp, Facebook. Kann auch sein, dass das was wird, wo ich die Distanz verliere. Gibt es solche Ansätze, auch äußerliche Ansätze, die gibt es schon, die man machen kann.
Du hast das gerade kurz angesprochen, dass es Unterschied gibt, ob ich sage, ich begehre etwas und ich gehe mit einem Konsummittel in irgendeiner Form um oder ich bewege mich in einem Bereich von Sucht, wo ein Kontrollverlust auch da ist. Wird das auch Teil deines Vortrages sein? Oder?
Am Anfang würde ich gerne darauf eingehen, und zwar damit man das auch ein bisschen differenzieren kann und ein bisschen gucken kann, wo kommt das her und auch damit umgehen kann. Natürlich muss es da dann auch eine Trennung geben, aber es gehört für mich zum Thema dazu.
Ja. Ja, danke schön. Wir freuen uns auf deinen Vortrag. Wir sind gespannt.
Es hätte ein Video werden können. Aber auch der Sound lief doppelt. Sex and Drugs and Rock'n'Roll, Ian Dury and the Blockheads aus dem Jahr 1977. Das war, finde ich, ein sehr interessanter Typ. Also mit 7 Jahren hat er Kinderlähmung bekommen. Und fortan war also die linke Seite beeinträchtigt. Er selber würde sagen, verkrüppelt das Bein, so dass er auch, hat er glaube ich diese Schiene dort, ne, dran und der Arm. Und das konnte er nicht mehr richtig bewegen. Also es war eine sehr exzentrische Person und Persönlichkeit, hochbegabt, würde ich mal sagen. Er hat also Kunst studiert und Rockmusik gemacht. Sex and Drugs und Rock'n'Roll, das ist das, was er gelebt hat. Also ein Dewey hat geraucht, gesoffen, rumgevögelt und Rock'n'Roll gespielt. Und das besingt er eben. Sex and Drugs and Rock'n'Roll is very good indeed. It's what you need. Er ist mal gefragt worden, als da war er schon über 50, er ist gefragt worden, ob er was verpasst hat in seinem Leben. Und er hat gesagt, naja, also das Einzige, was er verpasst hätte, wäre mal der Bus gewesen, aber sonst eigentlich nichts. Ich glaube ihm nicht so ganz. Ist interessant, es sieht auch nochmal ganz anders aus, wenn man zum Beispiel, man sieht hier seine Tochter mit auf dem Bild, wenn man die befragt, was das für das Umfeld bedeutet hat. Wenn jemand alles in sich reinsaugt und in sich reinzieht, wie so ein schwarzes Loch, alles in der Umgebung aufsaugt, dann bleibt für alle, die außen drum sind, bleibt nichts mehr übrig. Für die Frau oder die Frauen, die er hatte, nicht. Für die Kinder nicht. Und dann hinterlässt man oft einen Scherbenhaufen. Und doch, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, wenn das dafür steht, sich austoben zu können und vielleicht manche Moralvorstellungen mal über Bord zu werfen, ich finde, das spricht mich schon an. Ich finde, es hat auch was. Ich finde, es hat was. Es gibt eine Seite in mir, die darauf abfährt. Da ist ein Verlangen, ein Suchen, eine Sehnsucht und manchmal auch eine Gier, eine Begierde da, die ich vielleicht auch gar nicht in der Situation beschreiben kann. Wonach geht das? In welche Richtung? Und das ist die Frage, was ist es eigentlich, was ich verlange? Wonach suche ich eigentlich? Was macht die Begierde denn aus? Und das ist so unser Thema. Ich habe das gewählt vielleicht noch. Warum Stufe 9? Diese Abstufung, ne? Erste Abend Stufe 7, zweite 8, dritte 9. Dass 9 nun gerade das ist, hätte ja auch genau andersrum sein können. Das ist meine persönliche Auswahl gewesen. Und ich habe mich jetzt gefragt, Mensch, war das Zufall oder hängt das mit meiner Geschichte, mit meiner Biografie zusammen? Ich denke, es hängt mit meiner Biografie zusammen. Rockmusik hat für mich eine ganz, ganz große Bedeutung gehabt, war für mich auch eine Zeit lang Überlebensstrategie, mir die reinzuziehen. Und bei der Rockmusik, Rock und Drogen hängen, das weiß jeder, ganz, ganz eng zusammen. Viele der Songs sind unter Drogeneinfluss entstanden und sie ziehen auch richtig dann rein, wenn du sie unter Drogeneinfluss hörst. Das ist einfach so. Das ist ein Spiel mit dem Feuer, ich will das überhaupt nicht verherrlichen, aber das kann man vielleicht auch mal sagen dürfen, dass natürlich die Möglichkeit ist, dass du Erfahrungen machst, die du so sonst gar nicht machen könntest. Dinge hörst, die du sonst nie gehört hättest. Das ist so. Dass es ein Spiel mit dem Feuer ist, sieht man an ganz, ganz vielen Rockmusikern, denen das zum Verhängnis geworden ist. Also von daher hat das mit meiner Biografie zu tun. Es soll aber, kann ich jedem sagen, längst nicht nur um Rock'n'Roll gehen, sondern wirklich um das Thema, und davon spricht die Bibel sehr oft, der Begierde, der Gier. Schauen wir uns das mal an. Nicht erschrecken vor dem ersten Bild. Schauen wir uns das kurz mal an, neurobiologisch. Jetzt kommt kein Bio-Vortrag, kein langer, echt nicht. Aber das ist vielleicht schon mal ganz gut zu wissen. Wo spielt sich die Gier überhaupt ab? Wo spielt sich die Begierde in dir ab? Die spielt sich ab in der Mitte deines Gehirns. Ziemlich genau im Zentrum, in der Mitte. Und da gibt es das Belohnungszentrum. Das Belohnungszentrum. Diese Stelle, weiß man heute, ist dafür da, wenn du etwas erlebst, wenn du eine Erfahrung machst, die ein Wohlgefühl auslöst, dann setzt diese Stelle da ein. Und dann werden nämlich sogenannte Neurotransmitter, Botenstoffe, werden dann produziert. Allen voran Dopamin, Serotonin, vielleicht hat das schon jemand gehört. Und diese Botenstoffe, die wandern aus der Mitte nach vorne und die bewirken ein Glücksgefühl. Ein Glücksgefühl. Und unser Gehirn ist da ganz schlau, das verbindet das nämlich und lernt daraus und sagt sich, immer wenn ich das und das tue, fühle ich mich glücklich. Und dabei sprechen wir längst nicht nur von Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Das kann es sein, immer wenn ich Schokolade esse, fühle ich mich glücklich. Das ist genau die Geschichte, ihr Lieben. Also greift zu, was wir da alles so haben, und lasst mir was übrig. Ich fühle mich bei Haribo besonders glücklich. Deshalb, ich gehe dann nachher immer noch mal von Tisch zu Tisch und gucke, was übrig geblieben ist. Und immer wenn ich jogge, fühle ich mich glücklich. Immer wenn ich Musik höre, fühle ich mich glücklich. Und so weiter. Beim Sex fühle ich mich glücklich. Bleibt zu hoffen, gell? Und das Hirn merkt sich das. Und jetzt ist Folgendes. Und damit sind wir dann gleich auch schon da durch. Es gibt eben nicht nur diese Serotonin und diese Botenstoffe bewirken dieses Glücksgefühl. Aber die Entscheidung, höre ich jetzt auf mit dem Essen, lass ich es bei einem Riegel Schokolade bleiben, höre ich auf mit dem Joggen, bevor ich tot umfalle. Und diese Dinge, diese Entscheidung, die fallen, ich sag mal, vorne im Hirn, im Vorderhirn. Da sitzt der Bereich, in dem wir Entscheidungen treffen. Und das Denken und Wollen und Planen. Solange dieser Bereich vorne, solange der aktiv bleibt, ist alles im Lot. Das Problem ist, wenn du, ich sag mal, aus persönlicher Notsituation, aus dem Wunsch, sich abzulenken oder warum auch immer, immer und immer weitermachst und dein Vorderhirn ignorierst, das dir sagt, mach eigentlich mal jetzt Bremse hier, stopp. Und dir immer mehr zuführst, dann werden diese Botenstoffe ausgeschieden, dann geht es richtig rund im Hirn. Und dann kann es dazu kommen, dass vorne der Bereich ausklingt. Der hat dann aufgegeben. Und wenn sich das so weiterentwickelt, dann kommen wir in den Bereich, wo es richtig brenzlig wird. Und dann kommt es zum immer, ich muss dann nachher immer mehr tun, immer mehr machen, damit ich dasselbe Glücksgefühl wieder erreiche. Das ist so diese Toleranzentwicklung. Ja? Also ich sag mal, im Alkohol wäre das, am Anfang hat mir eine Flasche Bier gereicht, dann waren es doch zwei, dann kommt doch noch der Schnaps hinterher und dann geht es immer weiter. Aber nicht nur beim Alkohol, das kann beim Laufen genauso sein. Am Anfang waren es die 5 Kilometer, dann die 10, dann die 20 und dann muss der Marathon her. Wenn die körperliche Konstitution das hergibt, ist es ja okay. Wenn nicht, hat man ein Problem. Beim Essen ist es genau dasselbe. Und. Und dann kommt so ein Bereich, wo wir eben in diesen Bereich der Sucht kommen. Was ich gesagt habe, ich will es zumindest ansprechen. Das ist dann der Fall, wenn du die Kontrolle verloren hast. Wenn du nicht mehr Herr bist darüber, weil dieses Vorderhirn inaktiv geworden ist, dann kontrollierst du nicht mehr, sondern du wirst kontrolliert. Du kannst dir das nicht mehr aussuchen. Da gibt es eine Menge Leute, die sagen, hör doch einfach auf, mach doch Stopp. Kontrollverlust heißt, ich kann nicht aufhören. Ich bin nicht mehr Herr meiner selbst. Ich kann nicht kontrolliert essen. Ich kann nicht kontrolliert trinken. Ich kann nicht kontrolliert ins Internet. Wenn mir jemand sagt, mach aus, es geht nicht. Ich muss die Nacht durchzocken. Egal, ob mein Arbeitgeber mir Stress macht, egal, ob ich schlechte Noten habe, trotz Schwierigkeiten, ich muss weitermachen. Es geht nicht, ich kann nicht. Und hier sprechen wir von einer Krankheit, ihr Lieben. Und bei diesem Thema ist mir das darum wichtig, ich muss überhaupt kein Prophet sein, um zu wissen, dass es in eurer Gemeinde einige süchtige Geschwister gibt. Das ist eine Frage der Statistik. Wie viel seid ihr? 200, 300? Das heißt, in eurer Mitte wird es Menschen geben, die sind alkoholsüchtig, alkoholabhängig. Es wird Menschen geben, die sind internetsüchtig. Es gibt Menschen, vielleicht die sind sexsüchtig oder Pornografie. Andere, die arbeitssüchtig sind. Wieder andere, die esssüchtig sind. Weiß nicht, vielleicht habt ihr, ob ihr Junkies da habt, die sich irgendwie, wo man das noch nicht so erkennt. Aber das wird alles da sein. Diese Menschen, die krank sind, die brauchen keine moralische Keule. Das sind ja die, die raus wollen, aber nicht können, sondern die brauchen fachliche Hilfe. Und dass sie Jesus Christus brauchen, davon bin ich persönlich auch überzeugt. Das hängt mit diesen 12 Schritten zusammen. Aber damit ihr es auch versteht, ich denke, es ist in der Gemeinde ist es mal wichtig, das anzusprechen, weil Süchte werden oft dann auch zusammengenommen mit moralischem Verfall. Der Trinker ist immer der Penner, der mit der roten Nase zum Beispiel. Dass das gar nicht so ist, kriegt man vielleicht erst später mit. Und dass ihr ein bisschen Verständnis dafür kriegt. Wer gebe ich dir zu, ein langes Thema, ich höre da jetzt damit auf. Aber wo steckt die Sucht? Also die steckt da in unserem Mittel, wo steckt die Begierde? Entschuldigung, wo steckt die Begierde? Die steckt da in diesem Mittelhirn und die schüttet Positives aus. Und ruft, gib mir mehr, gib mir mehr. Jetzt kommen wir zu einem anderen. Was hat die Begierde mit unserer Gesellschaft zu tun, mit unserer Zeit zu tun, in der wir leben? Also das eine ist innerlich, wo sitzt die Begierde im Körper sozusagen, das wollte ich euch zeigen. Das zweite ist, was ist unsere Umgebung? Wie sieht es da aus? Wie prägt die uns? Also, man sagt, dass der Mensch, zum Menschen gehört die Sehnsucht, bei jedem. Die Sehnsucht gehört zum Menschen dazu. Jeder, es betrifft wirklich jeden. Und die Sehnsucht ist ohne Maß. Die wirst du nicht stillen können. Manchmal denkst du ja, wenn ich das erreicht habe oder wenn ich das habe, dann ist Ruhe. Aber das stimmt nicht. Da ist immer irgendetwas. Du wirst auch feststellen, dass auch Menschen sind überfordert, dir all deine Sehnsucht zu erfüllen. Dein Partner kann niemals dein Glück sein. Das funktioniert nicht. Da ist der hoffnungslos überfordert. Also die Sehnsucht kommt nicht zur Ruhe. Du hast materiell was erreicht und bist trotzdem noch sehnsüchtig. Du hast dich irgendwo ausgetobt und du bist immer noch sehnsüchtig. Du hast Erfolg und bist immer noch sehnsüchtig. Das steckt ganz tief in uns drin. Das ist einfach da. Diese Sehnsucht. Und sie ist ohne Maß. Und hinzu kommt, dass wir Ausnahmen bestätigen. Die Regel ist vielleicht ein bisschen verallgemeinert, aber dass wir eigentlich mehr und mehr in einer Gesellschaft leben, in der die Ewigkeit, das Diesseits, ins Hier und Heute verlegt wird. Ihr habt das noch bis zur Aufklärung, da wurde sehr viel von der Ewigkeit geredet. Ja? Da ging es um Himmel und Hölle. Da wurde das Hiersein wurde in die Ewigkeit verlegt. Heute ist es genau andersrum. Das heißt, wenn du mit jemandem sprichst,
ob er in den Himmel kommt, wird er damit nicht viel anfangen können. Wir leben im Diesseits. Und das verursacht eine ganze, ganze Menge Probleme. Denn das heißt dann, ich muss davon ausgehen, ich habe nur 70, 80 Jahre. Und die muss ich füllen. Und zwar so gut, wie es eben geht. Verstehst du? Wenn ich die Zeit begrenzt ist, dann muss ich da alles reinpacken. Ich muss so viel mitnehmen, wie es geht. Das ist wie wenn der Mediamarkt sagen würde, pass mal auf, du hast jetzt 5 Minuten. Alles, was du in der Zeit zusammenraffst, musst du nicht bezahlen. Überleg mal, was da los wäre. Anarchie, Chaos und hoffnungslose Überforderung. Du würdest Stresshormone bekommen, pur. Weil du nicht weißt, nehme ich jetzt den Fernseher mit oder was nehme ich denn jetzt? Na, hast du vielleicht gar nichts mitgenommen, weil dich nicht entscheiden konntest. Seht, und das ist unsere Situation, wenn du das Leben lebst als letzte Gelegenheit. Und dann muss ich das ausnutzen. Paulus hat das so gesagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist von den Toten, 1. Korintherbrief, wenn es die Ewigkeit nicht gäbe, dann sind wir als Christen wirklich arme Schweine. Denn dann lasst uns lieber essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das wäre konsequent. Udo Lindenberg drückt das nicht ganz so gepflegt aus. Der hat gesagt, immer lustig und vergnügt, bis der Arsch im Sarge liegt. Und das wäre das Motto, wonach ich dann lebe. Sex, Drugs und Rock'n'Roll ist genau dieses Motto. Oder dieses Live fast. Wie heißt das? Live fast, love hard, die young. Liebe schnell, lebe heftig. Also lebe schnell, liebe heftig und sterbe möglichst jung. Und manche haben das ja auch so umgesetzt. Wenn ich jetzt einmal da noch zumindest den Bereich der Rockmusik erwähne, gibt es den Club der 27, das sind alle die mit 27 gestorben sind. Und es sind eine ganze Menge. Zuletzt war es Amy Winehouse, 27. Kurt Cobain, Nirvana, 27. Kugel in den Kopf. 90% der Leute übrigens durch Drogenkonsum ums Leben gekommen oder die Folgen. Jimi Hendrix, am Erbrochenen erstickt und. Das Leben als letzte Gelegenheit ist eine Überforderung. Und diese Suche nach optimal leidfreiem Glück, optimal leidfreies Glück. Und da denke ich, auch wir, die wir in der Gemeinde sind und im Reich Gottes leben wollen, wir sind ja auch Kinder unserer Zeit. Das ist etwas, was auch uns prägt, auch mich prägt. Natürlich verkündigen wir die Ewigkeit und das Ziel und das, worauf wir, wo es hingeht. Aber das wäre auch so ein Thema, mal ehrlich zu besprechen. Wie schaffen wir das, dass wir es im Herzen haben? Dass wir ganz gechillt leben können. Ich habe in der Ewigkeit noch so viel Zeit. Ich muss nicht alles erlebt haben. Aber wenn der Pastor sagt, wer will alles in den Himmel, ne, kennt er ja, dann ja, wir alle und so. Ne? Aber wie ist es wohl? Ne? Und von daher kennen wir das, glaube ich, auch, oder? Diese Überforderung, ich muss mein Leben füllen. Ich muss es vollpacken. Mir geht es im Kleinen wie im Großen manchmal so. Im Kleinen, wenn ein Termin ausfällt und ich habe plötzlich eine Stunde Zeit, dann überschlage ich mich, weil mir 20 Dinge einfallen, die ich machen könnte. Das ist ätzend. Hätte ich nur eine Sache, wäre das klar, dann mache ich und fertig. Ja. Der Horizont der Ewigkeit für uns Christen, wenn der uns offenbart würde im Herzen, wenn wir die Ewigkeit im Herzen tragen, dann werden wir da etwas relaxter. Und das ist die Sehnsucht und die Überforderung. Und das Zweite, der Gegenpol, das ist die Entbehrung. Das ist das Erleben, dass uns ständig das nicht gelingt, wonach wir streben, nicht im vollen Maße. Es gibt eine Liste von unerfüllten Wünschen. Und die gibt's immer. Und hast du eins erreicht, also oben hakst du ein paar Dinge ab, es stehen unten aber schon wieder 10 neue. Du hast ständig Dinge, die du nicht erreicht hast. was du alles noch machen wolltest und machen könntest. Das ist das, was Mick Jagger gesungen hat, I can't get no satisfaction. Ich kann keine Befriedigung finden. Ich habe alles, ich mache alles, aber ich komme nicht zur Ruhe. Es gibt den Überschuss an Wünschen und Träumen. Und da kommt die Begierde ins Spiel, denn die Begierde ist etwas, die dir sagt, ja Mensch, dann versuch's doch mal mit Ekstase. Wenn du nicht alles machen kannst, dann mach aber das, was du machst, hau mal richtig drauf. Zieh dich mal richtig rein. Wir überlegen oft, wo kommen diese Phänomene her, also was diskutiert wird, Flatrate saufen und Zwingerclubs mit zügellosem Sex und so. Das hat was damit zu tun. Ich denke, es hängt damit zusammen. Dann mach doch das, was du machst, ekstatisch. Vielleicht brichst du durch. Aber mit dieser Liste der ständigen Entbehrung und der unerfüllten Wünsche, vielleicht gibt dir das Ruhe. Vielleicht gibt dir das die Befriedigung. Und in dieses Geflecht kommt also die Begierde hinein. Das ist also, wollte ich euch zeigen, der Boden, auf dem die Begierde wächst. Einmal innerlich, und wie das da in unserem Hirn aussieht, und äußerlich die Zeit, in der wir leben. Und jetzt würde ich euch gerne zeigen, was Gottes Wort uns zu dem Thema sagt. Und vor allem dann natürlich, was haben wir als Alternativmodell? Das ist das, was der Olaf erfragt hat. Und wo ich denke, Mensch, das geht genau in die Richtung, um die es geht. Schauen wir uns die Sünde, die Begierde, schauen wir uns die mal geistlich an. Also von der Frage, was sagt Gott dazu in seinem Wort? Das Erste, was die Bibel sagt, ist, dass die Begierde eine Waffe ist. Das ist sozusagen die Waffe der Sünde. Ich habe zwei Verse aus dem Römerbrief genommen. Und da siehst du auch, dass die Sünde eine Macht ist. Wirklich eine Macht. Und dass diese Macht Menschen zerstört und runterzieht. Und diese Macht hat viele Kniffe, viele Tricks, um dich zu zerstören und herunterzuziehen. Und eine davon ist die Gier, ist die Begierde. Die Begierde, eine Waffe der Sünde. Lasst die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Und das Zweite, die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. Das ist diese Erfahrung, dass Verbote die Sache immer noch schlimmer machen. Wenn du ein Haus mit 30 Türen hast und an einer steht Betreten verboten, dann ist genau diese Tür interessant. Weil du dich fragst, Moment mal, was ist denn da wohl dahinter? Und so sagt Paulus, das Gesetz des Mose, das kam, um uns in unserer Sünde ein wenig in Schranken zu halten, um das Schlimmste zu verhindern. Aber die Sünde hat das genommen und gesagt, schau mal, das da ist verboten. Wie wäre es denn, das muss interessant sein. Alles, was verboten ist, soll doch interessant sein. Das Zweite, was die Bibel dazu sagt, dass die Begierde dich beherrschen kann. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet. Das heißt, wenn ich der Begierde diene, heißt das, dass sie mein Herr geworden ist oder meine Herrin geworden ist. Sie herrscht. Und die Begierde ist, wenn du ihr den kleinen Finger reichst, dann nimmt sie die ganze Hand. Und dann geht es weiter und weiter. Ihr habt so viele Dinge aus der Bibel, wo das, schaut euch mit König David an, das gelaufen ist. Erst der Blick und auf eine Frau, die er begehrt, dann der Ehebruch, dann die Lüge, dann der Mord. Es ging immer weiter. Und die Bibel sagt, wenn das in dein Leben reinkommt, wenn du dem Raum gegeben hast, der Gier nichts entgegensetzen zu können, dann ist die Gefahr da, dass du maßlos wirst. Dass aus dem Essen ein Fressen wird. Aus dem Trinken ein Saufen. Aus dem Sehen ein Aufgeilen. Aus dem Hören ein Zudröhnen. Und aus der Sexualität ein Ficken, wie wir sagen. Das ist was die Gier mit dir machen kann, und zwar mit den Dingen, die Gott uns als gute Triebe gegeben hat, schöpfungsgemäß. Wir brauchen das. Wenn du keinen Hunger hättest, dann würdest du vergessen zu essen und würdest sterben. Wenn du keinen Durst hättest, würdest du das Trinken vergessen, das sei ganz schlecht. Wenn wir nicht Lust auf Sex hätten, würden wir uns nicht vermehren. Tun wir uns leider trotzdem auch nicht in Deutschland, aber ich meine, ohne Lust auf Sex wäre es wahrscheinlich noch schlimmer, als es im Moment ist. Und deshalb sind diese Dinge da. Aber wir haben anfangs, dann an diesem ersten Abend war das, gehört, diese Gottesebenbildlichkeit, sie ist nicht mehr so, wie Gott sich das gedacht hat. Da kommen diese Dinge rein und sie machen das kaputt. Sie machen das kaputt, was ursprünglich gut war. Und wenn du da reinkommst, dann wird es zum Gegenwind. Und was die Bibel auch noch sagt, dass es dich letztlich in den Tod führen kann. Jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, dann gebiert sie die Sünde, also damit ist jetzt die sündige Tat gemeint. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, dann gebiert sie den Tod, Jakobus 1, 14 bis 15. Und weil das so eine ernste Geschichte ist, das ist zum Beispiel, warum Jesus sagt, also im ersten Johannesbrief habt ihr auch die Gier der Augen, die ist dort genannt. Und Jesus sagt, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reiß es aus. Besser mit einem Auge in Gottes Herrlichkeit leben, als mit zweien in der Hölle sein. Natürlich ist das nicht wörtlich zu verstehen. Aber es soll den Ernst der Lage deutlich machen. Wo es letztlich hinführen kann. Wir sprechen hier eben nicht von den Süchtigen, die aufhören wollen und darunter leiden, sondern zum Teil auch von Menschen, die sich aus freien Stücken ihrer Begierde hingeben und das ausleben und vielleicht dabei sogar ein Doppelleben führen. Und in christlichen Kreisen sind wir dann total entsetzt, wenn das auf einmal hochkommt, dass da irgendein Leiter oder Pastor oder sowas der ist zu Prostituierten gegangen und. Das sind dann immer die großen Headlines in den christlichen Zeitschriften, aber nach dem, was wir jetzt gehört haben, die zwei Abende vorher, dürfte uns das überhaupt nicht mehr schocken. Eigentlich nicht. Und darum sagt die Bibel, für solche Menschen, wo das so der Fall ist, wo wir nicht von Krankheit sprechen, sondern von dieser Entscheidung, ich lass das, ich will das, die Menschen, die brauchen nicht den Arzt, sie brauchen Buße, Umkehr. Die Beichte und Umkehr. Und Jesus, der dafür gestorben und auferstanden ist. Die Bibel ruft immer und immer wieder auch für solche Bereiche zur Umkehr auf. Und darum, weil es so gefährlich ist, heißt es, killing the beast, das Biest töten. So steht es hier wirklich. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Ich habe, da hier von Habsucht die gesprochen wird, vielleicht komme ich nochmal dazu. Aber wir haben ja in Gemeinden so unser Spezialgebiet, worauf wir uns spezialisieren. Also auf die Sexualität zum Beispiel. Aber was ist mit Habsucht? Was ist mit materieller Gier? Der Sucht nach Anerkennung, nach Macht und nach Besitz. Götzendienst, weil sich jemand an materielle Dinge hängt. Das wird bei Paulus in einem Atemzug genannt. Mit allem anderen zusammen. Schade, schade, ich hab die Stelle übergangen und jetzt kommt sie weg, findest du nicht mehr. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde. Kolosserbrief. Das ist meines Erachtens die einzige Stelle im Neuen Testament, die uns zu einem Mord aufruft. Zu töten. Und zwar eben das zu töten, die Begierde zu töten. Die Frage ist, wie? Wie funktioniert es? Und das, fände ich, wäre ja die entscheidende Frage, die zu stellen ist. Ja, wie geht es denn? Wenn du mit dem Thema was anfangen kannst, also wenn du diese Seite kennst, wenn du spürst, du weißt, wovon wir hier reden, egal in welchem Bereich, dieses Gieren, dieser Wunsch nach Zügellosigkeit oder sich da auszutoben, egal worin es ist. Und wenn du auch um die Gefährdungen weißt, vielleicht kennst du so Momente, wo du davor standst, einen Riesenfehler zu machen. Also, wenn du wirklich was damit anfangen kannst und als Christ dir sagst, es gibt was anderes und ich will das nicht, dann stehen wir vor der Frage, wie ändert sich das denn? Was kann ich denn wirklich tun? Habe ich da eine Chance, dagegen anzukommen? Also manchmal habe ich gedacht, mich ziehen 20 Pferde. Wahnsinn. Hammer. Aber das hängt auch mit der Sucht zusammen und mit diesem, man nennt es Craving. Also wenn du nämlich das nicht mehr hast, was du dir vorher reingezogen hast, dann spielt dein Gehirn verrückt. Das fühlt sich unterversorgt. Und dann geht es richtig zur Sache. Aber du musst dazu nicht süchtig sein, du kennst das auch. Also wahrscheinlich dieses, da zieht mich was und ich weiß genau, was das ist. Und jeder Müll, der letzte Scheiß, liegt heute zum Greifen nahe. Der liegt in deinem Wohnzimmer, Fernsehapparat. Den habe ich in der Westentasche auf dem Smartphone, wenn ich will. Und wenn mir das zur Versuchung wird, wenn mir das zu einem Gegenwind des Glaubens wird, sodass du auch nachher dich schuldig fühlst und dich dreckig fühlst und dich schlecht fühlst, wie das denn loswerden? Gibt es da einen Weg? Gibt es da ein Mittel? Okay, ich hoffe, dass ihr da jetzt noch dabei seid und dass wir das jetzt darüber sprechen können, wie geschieht das, wie werde ich das los? Schauen wir, dass ich das kurz und knackig mache. Ich muss uns einen Text lesen. Lukas Evangelium, Kapitel 11. Wenn ein böser Geist einen Menschen verlässt, dann irrt er durch Wüsten und sucht nach einer Bleibe. Er checkt kein Zuhause mehr. Wenn er keine findet, dann sagt er sich, ich gehe lieber wieder in meine alte Behausung zurück. Er kehrt zurück und er findet alles sauber und aufgeräumt. Aber eben leer. Darauf geht er hin und sucht sich 7 andere böse Geister. Der bringt noch 7 Kumpels mit, die noch schlimmer sind als er selbst. Und sie kommen und wohnen dort. Und so ist dieser Mensch am Ende schlimmer dran als am Anfang. Schlimmer dran als am Anfang. Das heißt, du musst das Haus deines Herzens füllen. Es bringt nichts, wenn du innerlich leer bist, nach allem gierst und geilst, innerlich leer bist und dann die Bude mit Brettern versiehst und Selbstschussanlagen aufbaust und alles dicht und zumachst und dagegen kämpfst, dass keine Begierden dich packt und nichts Schlimmes da reinkommen darf in dein Haus. Wenn es leer ist, das ist das Problem. Übrigens, manchmal glaube ich, dass manche fanatischen Christen, wenn sie denn wirklich fanatisch sind, nicht was die Presse so fanatisch nennt, heute ist man schon Fundamentalist, wenn man von Jesus redet. Und Fundamentalist zu sein, ist das Schlimmste, was es gibt. Aber wenn jemand wirklich fanatisch ist, wo du merkst, Mensch, hat sich einer dermaßen verrannt. Ich habe manchmal den Verdacht, manchmal sind es Christen mit leeren Häusern, mit leeren Herzen, die so besessen sind und so angstbesetzt, alles Mögliche zu verteidigen, weil da selbst nichts ist, weil das Haus nicht gefüllt ist. Und gerade, ich glaube, wir sind zum Beispiel als Christen nicht unbedingt die Sexexperten, sondern kommen so aus einer Tradition, wo das, also so kenne ich das, aus so einer Tradition, wo das alles so ein bisschen im Dunkeln geschehen muss. Und wenn man da selber seine Probleme hat, dann fängt man an und schießt auf andere. Das eher nur am Rande. Wichtig ist, dass Jesus sagt, du schau, dass du dein Innenleben, schau, dass dein Herz voll ist mit etwas, was dich erfüllt, dass die Bude so voll ist, dass wenn die Begierde kommt, die hat überhaupt keinen Platz mehr. Die kommt gar nicht rein, weil das Haus schon besetzt ist. Lass die Bude nicht leer stehen. Das sagt Jesus. Und wenn du einen bösen Geist vertrieben hast aus deinem Leben, aber du füllst es nicht neu, da ist dann nichts, dann kommen in der Regel 7 andere Kumpels noch mit. Und dann sieht es nachher schlimmer aus als vorher. Und dann ist die Frage, ja, womit fülle ich denn mein Herz? Womit denn? Und die Bibel sagt, füll es mit Heiligem Geist. Füll es mit Heiligem Geist. Das ist die einzige Möglichkeit. Es geht nicht darum, dass du gegen Windmühlen kämpfst. Es geht nicht darum, dass du sagst, ich muss die Begierde besiegen, sondern es geht darum, dass du erfüllt wirst, dass da etwas ist und kein Vakuum, in das alles reinströmt. Und das ist der Geist Gottes, der Heilige Geist. Paulus sagt es, Galater 5, er sagt, wenn der Geist Gottes in euch lebt, wenn der Geist Gottes dein Herz erfüllt, dann kannst du den Begierden Widerstand leisten. Dann kannst du deiner selbstsüchtigen Natur, dann hast du etwas dagegen, weil das Haus gefüllt ist. Womit? Alleine mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist. Und dann kennt ihr diesen Vers, betrinkt euch nicht mit Wein, sondern lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Also, wenn du dich schon volllaufen lässt, dann bitte mit Heiligem Geist. Und das habe ich bewusst so formuliert. Jesus sagt, diese Begegnung am Brunnen, Johannes 4, das ganze Kapitel, der Wahnsinn, was da alles abläuft. Jesus, die Frau will wirklich Wasser schöpfen und Jesus sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nicht mehr durstig sein. Der wird nicht mehr durstig sein. Die Frau tut so, als versteht sie das irgendwie körperlich und sagt, wie kann das sein? Gell? Aber eigentlich weiß sie genau, wovon Jesus redet. Das ist die Sehnsucht. Das ist die Begierde, das ist das Verlangen. Das ist die Suche. 5 Männer hat die schon gehabt. Und Jesus sagt, du wirst nicht mehr durstig sein. Ich fülle das. Und diese Quelle, sagt Jesus, die ich habe, die sprudelt in dir so, dass es bis ins ewige Leben hineinreicht. Wobei ewig hier auch eine Qualität ist. Das ist nicht jetzt mehr so zeitlich zu verstehen. Ewiges Leben ist das vollkommene, das erfüllte Leben. Saufe bei Jesus, wo immer du einen Wasserhahn findest. Wo immer du eine Anschlussstelle findest, da musst du trinken. Und nicht aus den Pfützen, die die Welt uns anbietet, sondern da zu trinken. Und das ist das Gebet, wo du zur Ruhe kommst, wo du mit dem Herrn sprichst. Das ist einfach Leidenschaft, ein offenes Herz. Suchet Gott, solange er zu finden ist. Dass du ein Suchender bist. Das ist die Anbetung. Das ist die Musik. Das sind solche schönen Sachen, wie ihr das gemacht habt. Und das ist das Wort Gottes. Das betend zu lesen, damit zu rechnen, es spricht zu mir. Lass dein Herz mit dem Geist Gottes füllen, wo immer das geht. Ihr Lieben, darum gibt es auch Gemeinde. Auch, Jesus sagt, hier bin ich gegenwärtig, hier ist das Haus Gottes, überall dort. Und wenn du dich davon wegziehst, wenn du dich davon trennst, dann trennst du dich von der Lebensquelle. Lass dich füllen, egal wo es geht. Und prüfe einmal, was für dich gut ist, was du für ein Typ bist. Es gibt ganz unterschiedliche Menschen, die auch ein verschiedenes Umfeld haben, wo sie sagen, da kommt Gott mir nahe. Für den einen ist es die Liturgie. Und sind es gesprochene Gebete und vorformulierte Gebete und Bilder und feste Abläufe. Für jemand anders sieht es wieder ganz anders aus. Da ist jemand mehr so der, wie man so sagt, der Kontemplative, also der so nach innen gekehrt ist, Mensch. Bei jemand anders ist es wieder ganz anders. Er sagt, da muss ich raus und ich gehe in einen Lobpreisgottesdienst oder sowas. Prüfe, was tut dir gut? Wo kannst du trinken? Wo begegnest du Gott? Wo redet er zu dir? Wo gehst du nach Hause und sagst, boah, war das gut, dass ich da war? War das gut, dass ich das gemacht habe? Manche Dinge wird es nicht sein und bei anderen wird es sein. Du bist eingeladen, du bist eingeladen. Eingeladen zu trinken. Und zwar da, wo es dich wirklich erfüllt, wo es dich satt macht. Darum geht's. Dass der Durst rauskommt und mit dem Durst auch die Gier rauskommt. Also, das ist der einzige Weg, das einzige Mittel, der einzige Kraut, was gegen die Gier gewachsen ist, ist der Heilige Geist und ein erfülltes Herz. Aber was noch ein Punkt, es kommen nur noch 200, wird jetzt immer kürzer. Die Begierde hat auch was mit dem Kick zu tun, mit dem Adrenalinstoß, mit dem Ausstoßen von Serotonin und Dopamin, mit dem Glücksgefühl. Warum solltest du das denn nicht haben, bitteschön? Du musst keine Drogen nehmen dazu, aber warum machst du nicht was Außergewöhnliches, auch was Außergewöhnliches aus deinem Leben? Das heißt nicht, dass du jetzt deinen Job aufgibst und setzt dich auf eine Säule für die nächsten 30 Jahre oder was. Aber jeder von euch hat fixe Ideen, hat Träume, hat Dinge, die du mal verwirklichen wolltest. Warum machst du das nicht? Warum nicht? Ich will nicht zurückgucken und sagen, ey, ich habe das nie ausgeschöpft, ich habe es nie gewagt. Wisst ihr, wo mir das... Ich habe verflixt lange gebraucht, ich war 40, da habe ich das erst geschnallt. In der Klinik. Bei mir kommt die Story zum Schluss, wollte ich dir mal erzählen. Da habe ich das gespürt. Ich habe gesagt, Volker, willst du eigentlich immer nach denselben Bahnen oder willst du mal was Außergewöhnliches machen? Und zwar punktuell oder überhaupt aus deinem Leben. Und für mich war das so ein Schlüsseleffekt. Die Klinik hatte 4 Stockwerke. Ich glaube, es waren 4. Und ich war im Erdgeschoss. Und da gab es solche Balkone. Die Balkone, die hatten Steine, in denen war immer so ein Karo drin. Da passte prima ein Fuß rein. Ich habe mir gesagt, Volker, du musst da hoch. Du musst da hochklettern. Bis hoch, 4. Stock. Und ich kannte jemanden, der da oben wohnt, habe gesagt, pass mal auf, wenn er mal nachts klopft bei dir auf dem Balkon, krieg keinen Herzinfarkt. Und dann habe ich gewartet bis nachts um 1 Uhr. Und dann habe ich mir gesagt, Carpe diem, pflück dir den Tag oder pflück dir die Nacht. Und dann bin ich raus. Und dann habe ich mich an den Balkon gehängt. Und in ganz Bad Herrenalb wusste er, das ist das Beklopptenhaus, gell? Und auf einmal gingen da unten Leute her und ich hing da am Balkon, gell? Und ich habe echt nur gehofft, lass die bitte nicht hochgucken jetzt, ne? Und dann bin ich da hoch. Und dann habe ich geklopft und er hat trotzdem fast einen Herzinfarkt gekriegt. Weil er es nicht geglaubt hat, dass jemand so bekloppt ist und es macht. Aber das ist ja nur was Punktuelles. Aber das war für mich einfach nur so ein Durchbruch. Noch andere Geschichten gemacht, die sind dann nicht so erzählreif. Wo es darum ging, keine Ahnung, hattest du schon mal vor, Drachen zu fliegen, Bungee springen? Dann immer rein ins Vergnügen. Und für vieles wäre es schon zu alt, Dinge zu machen und zu wagen. Und das nächste ist, tu doch bitte etwas mit Leidenschaft. Tu was mit Leidenschaft. Die Begierde, die kommt immer da, wo du ein langweiliges Leben führst. Tu etwas mit Leidenschaft. Ich weiß nicht, was es ist. Aber etwas, wo du merkst, Mensch, da bin ich dran, da bin ich drin, da ziehe ich dran. Das ist mein Ding. Das ist mein Baby, wo man so sagt, das erfüllt mich. Tu etwas mit Leidenschaft und suche das Abenteuer. Geh doch mal raus aus deinem Wohlfühlbereich. Such das Abenteuer. Ihr Lieben, das Reich Gottes ist herrlich für Abenteuer. Wenn du hier in der Gemeinde mitmachst, das ist ein einziges Abenteuer, wenn du dich hier einbringst. Klar, wenn jetzt jemand sagt, wenn ich da hinten spüle und so, was ist, wo liegt das Abenteuer? Wobei das auch sehr abenteuerlich sein kann. Aber das ist richtig krass, was du alles machen kannst. Mal ehrlich, geh mal in die Fußgängerzone, dann nimmst du eine Obstkiste mit, da stellst du dich drauf und dann predigst du. Ehrlich. Mach das doch mal. Kannst ja auch eine Maske aufziehen, dass sich keiner erkennt. Ich habe das mal gemacht. Oh, aber auf jeden Fall Serotonin, ganz klar. Von Haus zu Haus gehen. Ich kannte einen Pastor, der hat immer so zwei Buttons gehabt, ne? Zwei Fragezeichen drauf. Damit ist er von Haus zu Haus gegangen. Sie wollen doch sicher wissen, was hier ist, was es soll, gell? Erste Frage, glauben Sie, dass es einen Himmel gibt? Zweite Frage, woher sind Sie sicher, dass Sie da reinkommen? So. Dann mach das mal. Und wenn du dich eigentlich fühlst wie die Jehovas Zeugen. Ja. Also, es gibt echt Abenteuer. Freundin von mir, die sind zu zweit durch die Stadt. Das kann man hier sehr gut machen. Ihr geht zu zweit durch die Stadt und ihr betet. Und ihr bittet den Heiligen Geist, euch Menschen zu zeigen. Das kann der Penner unter der Brücke sein, das kann eine Frau sein, die irgendwo auf der Bank sitzt und die kann nicht mehr. Das kann in der U-Bahn, ah nee, hier gibt es keine U-Bahn. Ihr wisst, was ich meine. Macht doch mal dieses Abenteuer. Geht durch die Stadt und betet und bittet den Heiligen Geist, euch Menschen zu zeigen. Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Das eine ist, mit Heiligen Geist erfüllt zu werden. Aber das andere ist auch zu sagen, mein Leben muss nicht immer 0815 alles stur durchgehen. Da suche ich was, da will ich was. Und das Letzte, wirklich das Letzte, bleibe demütig. Bleibe demütig. Jesus hat den Jüngern gesagt, euer Wille, der ist stark, ja, aber euer Fleisch ist schwach. Drum betet, dass ihr, wenn die Versuchung kommt, dass ihr nicht erliegen werdet. Betet darum. Und ihr Lieben, sprecht ihr das Vaterunser zumindest ab und zu im Gottesdienst? Manche machen das ja nicht, weil sie sagen, das ist kirchlich. Ich würde sagen, es ist christlich. Und wenn wir das beten, dann beten wir, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und das ist eine ganz wichtige Herzenshaltung und ein wichtiges Gebet. Ich habe das schon gesagt, ich bin immer so skeptisch, wenn es zu vollmundig wird von den Liedstrophen her, was ich alles tun werde. Ich mache immer daraus, was ich will. Ich würde gerne, aber ob dazu kommt, da kenne ich mich, das ist nicht so sicher. Also schön demütig bleiben und beten und bitten darum, Herr, wenn demnächst so eine Situation kommt, hilf mir. Oder vielleicht manchmal auch, lass mich gar nicht erst da reingeraten, damit dieser Gegenwind mich nicht fertig macht. Und wo wir hinfallen, da wird dir vergeben. Wo du hinfällst, stehst du wieder auf. Mit Jesu Hilfe. Und dann geht's an seiner Hand weiter. Ja, Windstärke 9. Die Macht der Begierde. Ich hoffe, dass einfach Impulse da sind für euch, wenn dich da was richtig quält, wenn dir der Gegenwind richtig so ins Gesicht schlägt, dass du Impulse bekommen hast, wo Antworten liegen. Und sie liegen im tiefsten wirklich bei Christus und bei dem, was er gibt und bei seinem Heiligen Geist. Ich finde es schwierig, ich sollte ja immer so eine Frage oder zwei Fragen aufschreiben. Bei dem Thema, wie willst du das machen? Ne? Vielleicht trotzdem nehmen wir uns einfach oder ihr euch so ein paar Minuten des Austauschens darüber, wo bin ich hängen geblieben, was sehe ich vielleicht völlig anders, was nehme ich mit, was hat mich angesprochen. Und dann möchte ich euch nochmal wirklich ermutigen, das Gebet in Anspruch zu nehmen, auch heute Abend. Ich kenne das von mir, dass es gibt, alles hat seine Zeit, heißt es in der Bibel. Manchmal sind da Dinge, die sind aufgewühlt, die sind da und dann verpasse ich den richtigen Zeitpunkt, den Kairos, sagt die Bibel. Und dann gehe ich raus und dann kommen schon wieder 1000 andere Dinge und dann wird es wieder zugeschüttet. Wenn heute was da ist, dann bring das zu Christus und dann sprich das aus und dann bete darüber. Das ist ein erster wichtiger Schritt. Und ihr habt hier Leute, wo ihr wisst, die urteilen nicht, sondern die hören und die beten mit euch. Und werden es nicht weitergeben. Also dazu auch noch die Einladung, das zu nutzen.